3FM. Tod in Ulm.
Wir laden Sie ein zur Lesereihe des Kriminalromans von Adi Hübel.
Die Autorin liest selbst.
Wir senden dienstags und freitags um 10.30 Uhr im Vormittagsprogramm jeweils eine Episode. Sie hören heute die 12. Folge von Tod in Ulm, dem Kriminalroman von Adi Hübel. Was bisher geschah? Kiki Wunder, eine junge Kriminalassistentin aus Berlin, ermittelt mit ihrem Kollegen Fritz Federle in einem Mordfall im Ulmer Stadtteil Söflingen. In der Kantine des Ulmer Theaters trafen sie die ehemalige Geliebte des Ermordeten, eine bekannte Sängerin. Sie war erschüttert über den Mord, wusste allerdings von nichts.
Im Besprechungsraum holten sich die drei Ermittler erst einmal einige ausliegende Zeitungen. Es war unglaublich, was diese Blödzeitung wieder zusammengeschwaffelt hatte. Auch andere große Tageszeitungen hatten den Fall aufgegriffen und waren nicht zimperlich mit der Darstellung. Ihr Gesprächspartner vom Vortag, Herr Dr. Grün, war sich nicht zu schade gewesen, ein Interview zu geben. Ausgerechnet der sollte sich doch lieber etwas bedeckt halten, murrte Federle. Jetzt hatte die Journaille doch zugeschlagen. Kiki hatte es ja geahnt. Einen solchen Polit-Thriller ließen die sich nicht entgehen. Zunächst ging es hier aber nur um die verschwendeten und verschwundenen Gelder. In dunklen Donaukanälen versenkt. War noch ein milder und nicht ganz falscher Titel. Kiki musste lachen. Sie zeigte Suse die Überschrift. Natürlich liegt das fehlende Geld nicht im Wasser. Es ist schon auf einem unbekannten Konto gelandet oder sogar auf mehreren. Tja, überlegte Kiki, irgendwo müssen verschwundene Steuergelder ja bleiben. Sie können sich doch nicht in Luft auflösen. Merkwürdig, von den zahlreichen geliebten Baders fand sich noch kein Wort. Die Witwe Baders wurde mit der Hand vor dem Gesicht vor ihrer massigen Villa gezeigt. Klar doch, wusste Federle wieder einmal Bescheid, die Zeitungen wollen das Ganze doch ausschlachten. Da bringen sie es lieber tröpfchenweise, dann reicht es länger, bis der nächste Skandal sich anbietet. Der Raum hat sich langsam gefüllt. Sie waren jetzt doch 7 Ermittler, die auf den Fall angesetzt waren. Herr Roth kam mit einem dicken Stapel von Unterlagen herein, gefolgt vom wirbelnden Praktikanten. Besser ein Wirbelwind als eine dröge Schnecke, musste Kiki bei seinem Anblick denken. Herr Roth bat um Aufmerksamkeit und machte ein sehr ernstes Gesicht. Ob sie wohl den Mörder gefasst hatten? Und alles war an ihr, Kiki, vorbeigegangen? Hatten sie und Federle die diffizilen, aber unwichtigen Gespräche geführt? Das hätte ihr Manni doch sicher geschrieben. Er war ja flott im Simsen. Sie nahm noch schnell und verstohlen ihr Handy aus der Tasche. Keine Nachricht. Fast hätte sie verpasst, was der Einsatzleiter jetzt mit bedrückter Miene verkündete. Frau Bader, also die noch Ehefrau des Toten, hatte einen Selbstmordversuch unternommen. Sie hatte bei ihrer Vernehmung, die er selbst vorgenommen habe, zunächst ganz gefasst und sogar etwas heiter gewirkt, wenn man so sagen könne. Sie sei sehr kooperativ gewesen. Über die letzten Tage Baders habe sie natürlicherweise nicht viel sagen können. Er lebt ja nicht mehr zu Hause. Wie sie gehört habe, hätte er oben am sogenannten Hochstress an einem der Studentenwohnheime ein kleines Domizil gefunden. Für seine wechselnden Liebschaften, habe sie hämisch bemerkt. Solche Männer fänden immer etwas Passendes. Die Seilschaften funktionierten auch noch, wenn die Kohle nicht mehr so floss. Dafür gab Agnes Bader umso mehr über die finanziellen Transaktionen ihres Mannes preis. Sie habe alles an Schriftlichem herausgerückt, was sie gefunden hatte. Sie selbst sei jetzt leider finanziell auch nicht mehr gut gestellt. Sicher, die Villa habe ihr Vater sehr vorausschauend nur auf ihren Namen eintragen lassen. Die bleibe ihr wohl, aber die anderen Schulden? Sie werde ja von den Leuten schon seit einiger Zeit schief angesehen und nach dieser Sache jetzt, wie sie den Tod ihres Mannes nannte, würde es wohl noch schlimmer werden. Sie könne doch nicht allen Leuten sagen, dass sie damit nichts, aber auch gar nichts zu tun habe. Wie sollten die Leute auch wissen, wie sehr sie betrogen worden sei und nicht nur in einer Hinsicht? Er, Dr. Roth, habe ihr die Liste der Geliebten ihres Mannes vorgelegt. Sie kannte einige Namen, die meisten konnte sie nicht bestätigen, weil sie seit einigen Jahren schon nichts mehr von seinen Zeitensprüngen wissen wollte. Sie habe irgendwann weggeschaut und weggehört. Am Ende sei sie dann doch noch in Tränen ausgebrochen. Wahrscheinlich weniger über den toten Mann, sondern mehr über ihre eigene verkorkste Lage. Und jetzt also der Selbstmordversuch. Sie habe genügend Tabletten geschluckt, sei aber noch rechtzeitig von ihrer Tochter gefunden worden, die früher als geplant nach Hause gekommen war. Die Tochter, die er eigentlich für den Nachmittag zu sich bestellt habe, sei deshalb verständlicherweise nicht ansprechbar. Immer noch keinen Mörder also und keine Mörderin. Mit dieser bedauernden Feststellung brachte Kiki eine erregte Diskussion in Gang. War dieser Versuch, sich das Leben zu nehmen, auch ein Hinweis auf die Tat oder gar ein Schuldeingeständnis? Ein hieb- und stichfestes Alibi für die Tatzeit, so Dr. Roth, konnte Agnes Bader nicht vorweisen. Sie sei am Abend des 1. Mai zu Hause gewesen. Aber nur der Hund könne das bezeugen. Dr. Roth blätterte suchend in seinen Papieren. Die Tochter sei an ihrem Studienort in Freiburg geblieben, nachdem Frau Bader am Nachmittag mit zwei Freundinnen, übrigens, sagte er anzüglich mit Blick auf Kiki, eine davon war diese gewisse Frau Zimmermann, die Sie ja gut kennen. Nachdem sie also mit denen Kaffee getrunken habe, im Hotel Maritima, oben im Turmcafé, habe sie nur noch den Tatort angeschaut und sei dann so gegen 11 Uhr ins Bett gegangen. Du meine Güte, da schauen sich die verlassenen Ehefrauen den Tatort in der Glotze an und ermorden dann flott ihre Männer, kam es da flapsig von Mannis Seite. Herr Kollege, ermahnte ihn der Vorsitzende säuerlich. Weshalb aber dann dieser Selbstmordversuch? Suse konnte so etwas gar nicht leiden. Man brachte sich doch nicht selbst um. Das Leben ist doch auch ohne Männer schön. Diese Bemerkung, ausgerechnet aus ihrem Mund, brachte alle zum Lachen. Kiki merkte, wie gut es ihr tat, inmitten dieser traurigen Nachrichten lachen zu können. Sie spürte, wie Federle sich zu ihr beugte und ihr das Haar zur Seite strich. Sind Sie der gleichen Meinung, Frau Kiki, oder ist es mit Männern doch etwas schöner, das Leben? Flüsterte er ihr ins Ohr. Kiki musste noch mehr schmunzeln. Mal so, zog sie sich aus der Affäre. Wenn dieser Federle wüsste, immerhin begleitete er sie schon in ihre Träume und gegen eine neue Beziehung hätte sie gewiss nichts einzuwenden. Dr. Roth brachte die Diskussion wieder auf Arbeitsniveau und zügig wurden die bisherigen Ermittlungen besprochen. Die beiden Geldgeber Baders hatten für den Zeitpunkt des Mordes zwar ein Alibi, allerdings hatten sowohl die Frau des Urologen als auch die Gattin des Bauunternehmers, zur Tatzeit tief und fest geschlafen. Die Ehemänner an ihrer Seite hatten dasselbe für sich angegeben. Zwei Alibis auf wackeligen Füßen also. Dennoch war es sehr unwahrscheinlich, dass sie gemeinsam ihren Kreditnehmer, auch wenn das Geld in dunklen Kanälen verschwunden war, dass sie also zusammen diesen Bader ermordet haben sollten. Aber lassen wir die Tatsachen nicht außer Acht. Es war wohl so, wie die Gerichtsmedizin es sieht. Eine Affekthandlung oder es könnte natürlich auch ein Unfall gewesen sein. Möglicherweise trafen sich die drei Personen ohne Tötungsabsicht. Es kam zu einem heftigen Streit. Einer der drei Männer, unser Toter, fiel auf den bewussten Stein, war ohne Bewusstsein und stürzte ins Wasser. Der Kollege Alber sprach aus, was alle dachten. Das sind aber noch einige Sachverhalte ziemlich unklar. Wenn ich die Fotos richtig deute, und er zeigte zur vorderen Wand, dann war der Tote nackt, als man ihn aus dem Wasser zog. Wozu sollte das denn gut sein, die Kleidung auszuziehen und ihn dann noch ins Wasser zu werfen? Die Täter wollten wohl verhindern, dass wir die Identität des Toten feststellen können, meinte Manni, und Suse war der Ansicht, dass die zwei Männer wohl ziemlich dilettantisch vorgegangen seien. Profis seien das wohl nicht gewesen. Möglicherweise hatten sie gar nicht bemerkt, dass der Tote noch gar nicht tot war. Was ist mit Reifenspuren? Haben wir da Erkenntnisse? Wollte Federle wissen. Es gab sie, aber leider waren sie nur noch ansatzweise zu sehen, berichtete Dr. Roth. Es hatte ja leicht geregnet in dieser Nacht und außerdem war es nicht sicher, ob die Spuren tatsächlich vom Tatauto stammten. Es musste auf der gegenüberliegenden Seite des Baches gestanden haben und war den Tätern nicht eindeutig zuzuordnen. Wenn wir nur etwas mehr über das Motiv wüssten. Kiki versuchte in solchen Situationen, die psychologische Seite einer Tat zu erforschen. Hier ging es eindeutig um Kohle, war sich Manni sicher. Wo wir auch hinschauen, immer geht es hier ums Geld. Ja, das eigentliche Motiv, liebe Kolleginnen und Kollegen, erfahren wir erst durch ein Geständnis. Aber lassen Sie hören, was Sie bisher in Erfahrung gebracht haben. Manni und Suse hatten einige Verflossene des Herrn Bader, wie Manni sie nannte, gesprochen und ihr Verhältnis zu diesem und ihr Alibi für die Tatzeit überprüft. Sie waren noch nicht durch mit der Liste. Suse berichtete von ihrem Gespräch mit der Sängerin und ihrem Gastauftritt in Wuppertal. »Davon weiß ich ja gar nichts. Du hättest mich auch informieren können«, beschwerte sich Manni lautstark. »Ach du meine Güte, Manni war mal wieder sauer. Er konnte es überhaupt nicht haben, wenn er das Gefühl hatte, übergangen worden zu sein. Hektisch zupfte er an seinem Oberlippenbart. Irgendwie passte das gar nicht zu ihm, dieses Bärtchen. Kiki betrachtete ihn genau.« Eigentlich brauchte er doch keine Haare im Gesicht, er hatte sie doch auf dem Kopf und wie viele, da wäre manch einer anderer froh darüber. Sie selbst mochte Männer mit Bart eigentlich nicht. Die hatten doch alle etwas zu verbergen. Vielleicht hatte Manni ja, seiner Meinung nach, eine zu kurze Oberlippe. Und mit so einem Bart auch noch geküsst zu werden, geht. Wir Frauen können uns doch bei Defiziten im Aussehen auch nicht einfach Haare im Gesicht wachsen lassen, dachte sie. Aber vielleicht bin ich nur neidisch, weil ich nichts kaschieren kann. Sie musste Manni einmal nach seinen Gründen für den Bartwuchs fragen. Gott sei Dank trug Federle keinen Bart, sonst hätte sie ihn gleich abschreiben können. Als sie kurz zu ihm hinübersah, lächelte er sie an, als habe er ihre Gedanken erraten. Bloß das nicht. Manni und Suse waren mit ihrem Bericht zu Ende, alles wenig ergiebig. Überprüfen Sie auf jeden Fall die Angaben der Sängerin. Lassen Sie die Dame doch durchaus mal vortanzen oder besser vorsingen, versuchte Dr. Roth einen Scherz. Sie soll unbedingt ihre Fahrscheine mitbringen. Wenn sie am Samstagabend in Wuppertal gesungen hat, könnte sie ja doch am Sonntagmorgen zurückgefahren sein. Oder hatte sie zwei Aufführungen zu singen? Das mit dem Verlassenwerden, dass eher sie ihn als er sie loswerden wollte, scheint auch nicht gerade schlüssig zu sein. Bei Baders Frauenverschleiß mischte sich Federle ein. Die Sitzung verlief insgesamt enttäuschend. Es waren keine weiteren Anhaltspunkte zutage gekommen. Auch die Eltern Baders, die schon sehr betagt in Söflingen in einem betreuten Wohnprojekt lebten, hatten zu den Geschäften ihres Sohnes, zu möglichen Feinden und so weiter, keine Angaben machen können. Ja, leben denn in diesem Fall alle in Söflingen? Konnte sich Dr. Roth nicht verkneifen. Schade, dass es dort keine eigene Kriminalabteilung gibt. Sonst könnten wir denen den Fall übergeben und wir wären aus dem Schneider. Söflinger aller Länder, vereinigt euch und löst diesen verzwickten Fall, ließ er sich wieder zu einem seiner kleinen scherzhaften Bemerkungen hinreißen. Kiki und Federle bekamen dann noch die Aufgabe, den Schwiegervater Baders, Herrn Apotheker Riedle, wie Roth ihn nannte, zu befragen. Auch wieder eine diffizile Angelegenheit, dieser Herr Apotheker, konnte Kiki sich mit Betonung auf Herr nicht verkneifen zu fragen, worauf Dr. Roth sie nur prüfend über die Gläser seiner Brille hinweg anschaute und genervt den Kopf schüttelte. Schon wieder eine Gelegenheit, dachte Kiki, für das schon lange entschwundene pubertäre Erröten dankbar zu sein. Dieser Dr. Roth kam ihr immer wie ein Erdmönchchen vor, wenn er seinen Oberkörper streckte, über seine Lesebrille hinweg in die Runde blickte und um Aufmerksamkeit bat. Eigentlich war er sehr possierlich, ihr Chef. Nachdem alle aufgefordert waren, keinesfalls mit der Presse und schon gar nicht mit der Blödzeitung zu reden, gingen sie etwas frustriert auseinander.
Tod in Ulm, der Kriminalroman von Adi Hübel, gesprochen von der Autorin selbst. Episoden laufen jeden Dienstag und Freitag um 10.30 Uhr bei Radio Free FM und im Netz zum Nachhören auf freefm.de. Produktion und Schnitt Dominik Köstler. Free.